Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. صدق الله العلي العظيم.
Und nun zu an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist, und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 29. Februar 2024, gleich dem 10. Eswan 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ethik im Islam. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Musik. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer: Iran wird vorankommen, wenn die Welt die Präsenz des iranischen Volkes in entscheidenden Szenen sieht. Außenminister Irans: USA in Ausweitung israelischen Krieges in der Region verwickelt. Teherans Reaktion auf anti-iranische Äußerungen deutscher Außenministerin. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer: Iran wird vorankommen, wenn die Welt die Präsenz des iranischen Volkes in entscheidenden Szenen sieht. Das geehrte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei sagte, wenn das iranische Volk der Welt zeige, dass es in entscheidenden Szenen präsent ist, wird es das Land retten und zum Fortschritt Irans beitragen. Starke und leidenschaftliche Wahlen sind eine der Säulen einer ordnungsgemäßen Führung des Landes, sagte das Revolutionsoberhaupt. Wenn wir der Welt zeigen können, dass das iranische Volk in den kritischen und entscheidenden Szenen des Landes präsent ist, haben wir das Land gerettet und vorangebracht. Ayatollah Khamenei machte diese Bemerkungen am heutigen Mittwoch bei einem Treffen mit einer Besuchergruppe mit Familien iranischer Märtyrer sowie Erstwählern bei den bevorstehenden Parlamentswahlen und Wahlen des Expertenrates am 1. März 2024. Ayatollah Khamenei wies auf die Gleichgültigkeit einiger Menschen gegenüber dieser Abstimmung hin und sagte: Ich beschuldige niemanden, aber ich erinnere alle daran, dass wir die Wahlen aus der Perspektive nationaler Interessen betrachten sollten, nicht aus der Sicht von Fraktionen und Gruppen. Das Revolutionsoberhaupt betonte: Jeder, der Iran, sein Volk und seine Sicherheit liebt, sollte wissen, dass es niemanden nützt und allen schadet, wenn die Wahlen schlecht durchgeführt werden. Ayatollah Khamenei betonte, dass die Anwesenheit der Iraner bei den Wahlen ein Zeichen für nationale Macht sei und wies darauf hin, dass die Gegner des Landes das Ereignis genau beobachteten. Nationale Macht unterstützt die nationale Sicherheit. Wenn die Feinde das Gefühl haben, dass sie nicht fähig sind und das iranische Volk keine Macht hat, wird er ihre Sicherheit in jeder Hinsicht gefährden, sagte der Revolutionsführer und fügte hinzu: Die nationale Sicherheit ist alles, was zählt. Wenn es keine Sicherheit gibt, bleibt nichts übrig. Die Feinde stellen sich unserer nationalen Macht entgegen, deshalb lehnen sie alles ab, was Ausdruck nationaler Macht ist, einschließlich Wahlen. Ayatollah Khamenei begrüßte die Wahlen als eine Chance, die genutzt werden sollte, und erklärte weiter, dass die Abstimmung nicht nur ein Vorteil für das Land sei, sondern auch die Feinde des Landes enttäusche. Außenminister Irans: USA in Ausweitung israelischen Krieges in Region verwickelt. Die USA sind laut dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahian an der Ausweitung des israelischen Krieges gegen die Palästinenser im belagerten Gazastreifen auf andere Fronten in der Region Westasien beteiligt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu versucht, den Gazakrieg auszuweiten und die USA auf eine Weise in den Krieg auf weitere Gebiete einzubeziehen, die über die uneingeschränkte Unterstützung hinausgeht, die Washington und einige seiner Verbündeten Tel Aviv bereits gewährt haben, sagte Amir Abdollahian am Dienstag in einem Interview mit dem libanesischen Fernsehsender Al-Mayadeen in der Schweizer Stadt Genf. Durch ihre gemeinsamen Angriffe mit Großbritannien gegen den Jemen erweitern sie jedoch das Ausmaß des Krieges. Heute reden in Europa alle über die Notwendigkeit, den Krieg zu beenden, aber Großbritannien spielt ein doppeltes Spiel, erklärte Amir Abdollahian. Er ergänzte, dass Washingtons Gerede, die Intensität des Gaza-Krieges zu verringern, anstatt ihn zu stoppen, ein Fehler und ein böswilliges Verhalten sei. Das bedeutet, Netanyahu grünes Licht zu geben, seine monatelangen brutalen Aggressionen fortzusetzen. Amir Abdollahian prangerte die Heuchelei der USA im Umgang mit dem Gazakrieg an und sagte: Alle sind sich einig, dass Netanyahu nicht in der Lage sein wird, den Krieg gegen Gaza auch nur eine Stunde lang fortzusetzen, wenn die USA ihre militärische Unterstützung für das Besatzerregime aufgeben. Der iranische Spitzendiplomat betonte außerdem, dass das israelische Regime keines seiner erklärten Ziele im Krieg gegen Gaza erreicht habe, darunter die Beseitigung der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, die Entwaffnung der Gruppe und die Verhaftung ihres in Gaza ansässigen Führers Yahya Sinwar. An anderer Stelle in seinem Interview tadelte der iranische Außenminister die Leistung der Vereinten Nationen hinsichtlich der Lage vor Ort im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland als inakzeptabel. Schließlich betonte er, der Sicherheitsrat hatte seine Pflichten nicht erfüllt, da die USA kontinuierlich und einseitig ihr Vetorecht ausgenutzt haben. Jede Aussicht auf einen Waffenstillstand und jeder Vorschlag für einen Waffenstillstand im Gazastreifen wurden wegen des US-Vetos abgelehnt, was ein im Widerspruch zu den primären Menschenrechten stehendes Verhalten darstellt. Teherans Reaktion auf anti-iranische Äußerungen deutscher Außenministerin. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums bezeichnete die Anschuldigungen der deutschen Außenministerin gegen die Islamische Republik Iran auf der Sitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen als einen fruchtlosen Versuch, die Unterstützung des Landes für die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete und die Gleichgültigkeit gegenüber den schweren Verletzungen der Menschenrechte und humanitären Rechte in Palästina zu vertuschen. Nasser Kanani fügte hinzu, es ist eine bittere Ironie, dass einige westliche Regierungen, die in der Vergangenheit Menschenrechtsverletzer umfassend unterstützt haben und eine direkte Rolle bei der Bereitstellung und Ausrüstung des Saddam-Regimes mit chemischen Waffen während des aufgezwungenen Krieges gegen Iran gespielt haben, sowie den Völkermord des zionistischen Regimes in Gaza rücksichtslos unterstützen, behaupten, die Menschenrechte zu verteidigen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums ergänzte, dass sich die deutschen Verantwortungsträger unter dem Vorwand, die Menschenrechte zu schützen und natürlich auch durch deren Politisierung, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischten und gleichzeitig die Wirtschaft ihres Landes ankurbelten, indem sie die Aktivitäten der Rüstungsfabriken intensivierten. Kanani stellte klar, wir raten Deutschland davon ab, die ursprünglichen und wertvollen Worte der Menschenrechte mit scheinbar humanen und natürlich kontrafaktischen Empfehlungen in politische Spiele einzubringen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies darauf hin, dass die katastrophalen Zustände in Gaza und im Westjordanland sowie die alarmierende Lage der palästinensischen Bewohner und Flüchtlinge in der Region Rafah ein Trommelwirbel des Skandals und ein klarer Beweis für das Scheitern der Menschenrechtsaktivisten seien. Auf dieser Grundlage sollten Deutschland und seine Verbündeten, wenn sie wirklich die Menschenrechte schützen wollten, ein spezielles Untersuchungskomitee bezüglich der brutalen Tötung durch das zionistische Regime von mehr als 30.000 wehrlosen Menschen, von denen mehr als 70% Frauen und Kinder seien, bilden und so der Welt die Aufrichtigkeit ihres Anspruchs zeigen. Riad, Kronprinz bin Salman spricht mit Selenskyj über Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman und der Präsident der Ukraine, Volodymyr Selenskyj, trafen sich am Dienstagabend in Riad und besprachen die bilateralen Beziehungen und die neuesten Entwicklungen des Krieges in der Ukraine. Nach Angaben der offiziellen Nachrichtenagentur Saudi-Arabiens, WAS, betonte der Kronprinz von Saudi-Arabien bei diesem Treffen die Bereitschaft und Unterstützung seines Landes für alle internationalen Bemühungen zur Lösung der Ukraine-Krise und zur Erreichung des Friedens, sowie die fortgesetzten Bemühungen zur Verringerung der humanitären Auswirkungen dieser Krise beizutragen. Nach dem Ende seines Besuchs in Riad schrieb der Präsident der Ukraine auf X, dass er ein Gespräch mit dem Kronprinzen von Saudi-Arabien über seinen Friedensplan und die möglichen Fortschritte bei seiner Umsetzung geführt habe. Selenskyj fügte hinzu, wir schätzen das Engagement des saudischen Kronprinzen, den wahren Frieden wiederherzustellen, und sind dankbar für seine Unterstützung. Er erklärte weiter, er habe mit bin Salman auch ein Gespräch über die Bemühungen Kiews und seiner Partner bei der Vorbereitung eines internationalen Friedensgipfels in der Schweiz geführt und fügte hinzu, bei diesen Gesprächen wurden auch Möglichkeiten der wirtschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Saudi-Arabien erörtert. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran schneit es zurzeit bei Temperaturen um minus 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 4 Grad, Mashhad minus 3 Grad, Isfahan minus 1 Grad, Shiraz 3 Grad und Bandarabas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Rashide Kuchaki mit dem Titel Vahare Helian. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, dies wird der letzte Beitrag über Sohrawardi sein. Wir möchten darin weiter über die Forschungsarbeiten hinsichtlich dieses iranischen Philosophen des 12. Jahrhunderts nach Christus berichten. Da dies die letzte Sendung über Scheich Shahabeddin Sohrawardi ist, sollten wir erst noch einmal einen kurzen Blick auf sein Leben werfen. Diesem Philosophen und Mystiker wurde auch der Titel Sheikhul Ishraq verliehen, Meister der Erleuchtung. Er hat einen großen Beitrag zur Verbreitung der islamischen Philosophie und Mystik geleistet und ist der Begründer eines wichtigen Zweiges der islamischen Philosophie, nämlich der Illuminationsphilosophie. Shihabeddin Sohrawardi wurde 549 nach der Hijra und dem Mondkalender in einem Dorf namens Sohraward in der Nähe der westiranischen Stadt Sanjan geboren. Im Alter von 38 wurde er Opfer eines Komplotts der Rechtsgelehrten von Aleppo in Syrien und auf Befehl von Salahuddin Ayyubi ermordet. In seinem kurzen Leben hat er über 50 Werke geschrieben. Ein Teil von diesen Werken sind symbolisch verschlüsselte Geschichten und Abhandlungen. Gerade diese geben gemäß den Forschern Aufschluss über die spezifische Gedankenwelt Sohrawardis. Wir haben einige dieser Werke in persischer Sprache vorgestellt und auf das Interesse von westlichen Denkern und Philosophen an seinen Ansichten sowie das Echo, das dieser iranische Philosoph unter deutschen und französischen Gelehrten gefunden hat, hingewiesen. In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen zum Abschluss noch mehr berichten. Der renommierteste englischsprachige Sohrawardi-Forscher ist iranischer Herkunft und heißt Sayyed Hossein Nasr. Er hat Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begonnen, in westlichen Kreisen diesen iranischen Denker in zahlreichen Werken vorzustellen. Wir können aber hier nur einige davon vorstellen. Als erstes fertigte Professor Nasr eine Zusammenstellung der persischsprachigen Werke Sohrawardis an und schrieb das Vorwort dazu. In seinen zahlreichen Artikeln setzt sich Professor Nasr mit den Gedanken Sohrawardis und ihrer Verbreitung auseinander, zum Beispiel der Verbreitung auf dem indischen Subkontinent und im Westen. Ein Abschnitt in seinem Buch über drei muslimische Weisen, welches 1960 veröffentlicht wurde, ist mit dem Titel Sohrawardi, Scheich Shahid und alter Meister der Erleuchtungslehre und Mystik überschrieben. Es war ein bedeutender Schritt, um die Leser im Westen mit dem iranischen Mystiker Sohrawardi vertraut zu machen. Der libanesische Gelehrte und Philosoph Majid Fakhri, verstorben 2021, hat zahlreiche Artikel über Sohrawardi auf Arabisch verfasst. In seinem Buch über Philosophie, Dogmatismus und den Einfluss griechischen Gedankengutes auf den Islam beschreibt er in einem Abschnitt die Kritik Sohrawardis an den Anhängern des Aristotelismus. Der englische Islamwissenschaftler Professor Richard Netten, geboren 1948, hat nicht nur in mehreren seiner Werke auf Sohrawardi hingewiesen, sondern den neuplatonischen Aufbau der Ontologie Sohrawardis, seiner Lehre vom Sein, untersucht. Er betrachtet ihn als einen sufistischen Philosophen. Der islamische Philosoph indischer Abstammung Iqbal Lahuri, verstorben 1938, hat ebenso entscheidend dazu beigetragen, das Englischsprachige mit Sohrawardi vertraut zu machen. Er widmet einen Teil seines Buches über den Weg der Philosophie im Iran dem Sufismus und setzt sich mit der Erleuchtungslehre von Sohrawardi auseinander. Die meisten sufistischen Werke Sohrawardis auf Persisch wurden zum ersten Mal von einem Wissenschaftler der Harvard-Universität namens William M. Jackstone übersetzt und vor kurzem neu aufgelegt. Womöglich wurden einige englischsprachige Dichter wie William Blake und William B. Yeats dank dieser Übersetzungen auf die Begriffe der Illuminationsphilosophie aufmerksam und davon inspiriert. Der zeitgenössische Forscher Salah Salim Ali hat jedenfalls einen Einfluss von Sohrawardi auf die Dichtung dieser beiden Poeten festgestellt. Eines der wichtigsten Werke des 1999 verstorbenen iranischen Geistlichen und Philosophen Mehdi Hayri Yazdi in englischer Sprache ist das Buch The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy, Knowledge by Presence. In diesem Buch erläutert er das Denken Sohrawardis im Kapitel über urwüchsiges Wissen. John Walbridge von der Harvard-Universität hat in einem seiner Bücher die Erläuterungen von Qutbeddin Shirazi, verstorben 1311 nach Christus, und anderen zur Erleuchtungsphilosophie Sohrawardis dargebracht. In einem Artikel betrachtet er Sohrawardi als Neostoiker. In einem anderen setzt er sich mit dem Grundgedanken der Illuminationsphilosophie Sohrawardis auseinander und dehnt in einem darauffolgenden Werk die Untersuchung auf die Ursprünge dieser Philosophie aus. Dank der aufschlussreichen Werke Henri Corbins und Sayed Hossein Nasr über Sohrawardi wuchs unter deren Studenten das Interesse an diesem iranischen Philosophen und mehrere Doktoranden schrieben in den 70er Jahren über ihn. Einer von ihnen war der Iraner Kazem Tehrani, der in seiner Doktorarbeit den Symbolismus in vier sophistischen Werken Sohrawardis einer Analyse unterwarf. Der iranische Doktorand Hossein Ziai widmete seine Dissertation der Denkschule Sohrawardis und stellte zum ersten Mal die Unterschiede zu den Lehren anderer Philosophen, die den Aristotelismus vertraten, heraus. Ziai hat mehrere Artikel und ein Buch über die Erleuchtungslehre Sohrawardis geschrieben. Sein bedeutendstes Werk ist die Übersetzung des arabischsprachigen Hikmatul Ishraq, die Weisheit der Erleuchtung. Er fertigte sie in Zusammenarbeit mit John Walbridge an. Diese Übersetzung erhält eine Stellungnahme von Walbridge über den Kommentar des Philosophen Shahrusi, 13. Jahrhundert, zu den Ansichten von Sohrawardi. Auch untersuchte die Amerikanerin Gisela Webb in ihrer Dissertation die Darstellung der Engel seitens Sohrawardi. In ihrer Doktorarbeit in englischer Sprache betrachtet sie den Zusammenhang zwischen der Engelkunde Sohrawardis aufgrund zarathustrischer Ursprünge und die islamischen Grundlagen seines philosophischen Denkens. Die Doktorarbeit der Iranerin Nahid Charedar gehört ebenso zu den einflussreichen englischsprachigen Werken über die Begriffe Wahrheit und urwüchsiges Wissen bei Sohrawardi. Sie hat mehrere Artikel über die verschiedenen Seiten der Denkweise Sohrawardis geschrieben. Musik Der spanische Philosoph Juan Manuel Aragüez hat die sophistische Seite im Denken Sohrawardis untersucht und ein anderer spanischer Philosoph namens Miguel Hernández hat sich in einem Buch mit dem spirituellen Symbolismus im Denken von Sohrawardi beschäftigt und einen Vergleich zum Symbolismus beim Ibn Sina Avicenna gezogen. Speziell hat er den Flug der Vögel bei Sohrawardi und den der Vögel im Resalat al-Tayr von Avicenna verglichen. In einem anderen Werk hat Hernández die philosophische und mystische Struktur des Werkes Hikmatul Ishraq, Weisheit der Erleuchtung, und den Zusammenhang zwischen beiden Gesprächsgegenständen behandelt. Auch sollte im Zusammenhang mit den spanischsprachigen Werken in der Sohrawardi-Forschung der junge argentinische Wissenschaftler Dr. Andrea Di Vito genannt werden. Er ist um die Übersetzung von Werken Sohrawardis ins Spanische bemüht. Auch in Italien und in Japan sind wertvolle Werke aus der Sohrawardi-Forschung hervorgegangen. Der japanische Islamwissenschaftler und Philosoph Yoshihiko Itsutsu, verstorben 1993, konnte in Zusammenarbeit mit Henri Corbin und Sayed Hossein Nasr in den 70er Jahren in Japan Studenten ausbilden, die sich für Sohrawardi interessierten. In Italien hat der Orientalist Pio Filippani Ronconi ein wichtiges Werk über die Philosophie Sohrawardis geschrieben und deren sophistische Seite untersucht. Auch in anderen Teilen der Erde, wie auf dem indischen Subkontinent und in arabischsprachigen Ländern, ist viel über die Werke, die Sohrawardi hinterlassen hat, geschrieben worden. Wir können sie jedoch hier nicht mehr vorstellen. Stattdessen schließen wir unsere Ausführungen über Sohrawardi mit dem Spruch auf seinem Grabstein, nämlich: Der Besitzer dieses Grabes war eine verborgene Perle, deren Wert Gott kannte, aber den seine Zeit nicht zu schätzen wusste, und deshalb hat ihn sein Gott vor den Blicken der Menschen verborgen und in seine Muschel zurückgelegt. Beim nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, werden Sie über eine andere historische Persönlichkeit Irans erfahren.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Gholam Hossein Banon mit dem Titel Man az Roze Azal Divane Budam, auf Deutsch: Ich bin schon seit Ewigkeiten verrückt.
دیوانه بودم دیوانه روی تو سرگشته کوی تو سرخوش از باده مستانه بودم در عشق و مستی افسانه بودم
صبح امیدی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ethik im Islam. Weiterhin guten Empfang.
Wie im ersten Beitrag sagten, stellt das Verständnis vom Menschen und von seiner Stellung zu der Daseinswelt eine wichtige Rolle bei der Gestaltannahme und Praktizierung von Wirtschaftslehren dar. Einige Wirtschaftstheorien schalten die Ethik aus dem Wirtschaftsleben aus, weil sie aus besonderen philosophischen Denkweisen hinsichtlich des Menschen wie Humanismus entstanden. Aus islamischer Sicht ist Gott Besitzer aller Dinge und der Mensch Statthalter auf Erden. Gott hat durch die Religion und durch Offenbarungslehren dem Menschen die Art und Weise der Statthalterschaft mitgeteilt. Was im Himmel und auf der Erde ist, wurde dem Menschen als Pfand anvertraut, das er gemäß den Geboten Gottes betreuen soll. Auf der einen Seite lehnt diese Lehre also jede bedingungslose Freiheit in Wirtschaftsfragen ab und auf der anderen Seite schafft sie die geistige Ausgangsbasis für die Einhaltung der islamischen Moral und Gebote auf dem Gebiet der Wirtschaft vor. Gemäß dem Islam dient die Erschaffung des Menschen einem höheren Ziel. Der Mensch soll nach Vervollkommnung streben und in allergrößter Nähe zu der Quelle der Vollkommenheit, seinem Schöpfer, gelangen, was nur durch Gottdienen möglich ist. Die Gottdienstbarkeit besteht nicht nur in der Durchführung besonderer Rituale wie dem Gebet und Fastendienst. Der Grundgedanke aller Gottesanbetung ist es, die Ergebenheit gegenüber Gott zum Ausdruck zu bringen und in seine Nähe zu gelangen. Daher gilt jede Handlung, die den Menschen auf diese Stufe bringt, als Gott dienen, und ein Muslim kann sogar durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Tätigkeiten Schritte der Gottdienstbarkeit tun. Weil die Erschaffung des Menschen einem höheren Ziel dient, trägt der Mensch eine Verantwortung in der Schöpfung. Als Gottes Treuhänder ist er für die göttlichen Gaben auf der Erde verantwortlich. Er soll sie nutzen, um den Weg zur Vollkommenheit zu gehen. Gott hat in der Sure 102 im Vers 8 gesagt: An jenem Tag, dem jüngsten Gericht, werdet ihr dann bestimmt nach den Annehmlichkeiten des irdischen Lebens gefragt werden. Koran Exeget Al-Lomitabu-Jabu'i erklärt dazu: Gott hat den Menschen die Mittel, die notwendig sind, um den Weg des Gottdienens zu gehen, zur Verfügung gestellt. Wenn der Mensch am jüngsten Tag nach seinen Taten gefragt wird, dann geht es um die Frage, wie er die Segensgaben genutzt und auf dem Weg zur Erreichung der Vollkommenheit und der Nähe zu Gott und der Gottergebenheit eingesetzt hat. Die Verantwortung des Menschen gegenüber den göttlichen Segnungen schließt natürlich eine völlig schrankenlose Freiheit aus. Denn jede Verantwortung verpflichtet den Menschen, bestimmte Handlungen zu unternehmen bzw. zu unterlassen. Der Zusammenhang zwischen dem Vorgehen des Menschen auf der Erde und Belohnung bzw. Strafen in der Ewigkeit ist eine geeignete Grundlage dafür, dass Menschen ihr Verhalten ändern. Dank des Glaubens an das Jenseits werden Verhaltensweisen wie Opferbereitschaft, Verzicht auf Besitz und Leben auf dem Wege Gottes, Spendenfreudigkeit und Hilfe an die Glaubensgeschwister in der Gesellschaft gefördert. Der Gedanke an das Jenseits und dass der Mensch dort Rechenschaft ablegen muss, ist ein guter innerer Garant dafür, dass der Mensch sich von unwürdigen Verhalten, darunter auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten, enthält. In der Sure 83 warnt Gott davor, dass jemand beim Warenverkauf einen Betrug begeht und mahnt in diesem Zusammenhang zugleich hinsichtlich der Abrechnung am jüngsten Gericht. Der Glaube an das jüngste Gericht führt auch zur Lösung der Problematik gegenläufiger Interessen, nämlich dem Streben nach dem eigenen Vorteil einerseits und den Interessen der Allgemeinheit andererseits.
Das Streben nach dem eigenen Vorteil und Genuss verleitet den Menschen zu schlechten Taten, wie Hamstern von Gütern, Wucher, Ausbeutung anderer und ähnliches. Diese Dinge sind nicht im Interesse der Gesellschaft. Im Kapitalismus dachte man, dass totale Freiheit in der Wirtschaft von sich aus der Gesellschaft letztendlich zum Vorteil gereicht. Nachdem sich die Hypothese als unzutreffend erwies, sah man sich zur Gewährleistung der Interessen der Gesellschaft gezwungen, der Regierung die Einmischung in die wirtschaftlichen Angelegenheiten zu gestatten. Der Islam erkennt das Streben des Menschen nach Gewinn und nach Genuss an, aber er lenkt es in gesunde Bahnen. Mit anderen Worten, der Islam formt die spirituellen Motive und Fähigkeiten des Menschen und zieht ihn so auf, dass er die spirituellen Wünsche und Freuden in sich stärkt und gedeihen lässt. Auf dieser Stufe sieht der Mensch sein Wohl in einem anderen Licht und verzichtet auf einen Teil der begrenzten irdischen Gewinne, um an spirituelle Freuden und an einen größeren und bestätigen Lohn in der kommenden jenseitigen Welt zu gelangen. Daher werden die Tätigkeiten in einer islamischen Gesellschaft von abwegigem Verhalten in Wirtschafts- und sozialen Fragen, welches nur einen flüchtigen Vorteil und in Wahrheit einen Schaden bringt, befreit. Gemäß Koran besitzt der Mensch eine materielle und eine immaterielle Seite und deshalb sind auch seine Neigungen und Bedürfnisse zweierlei Art. Der Mensch ist materiellen Freuden wie Essen und Trinken zugeneigt, ebenso tendiert er zu spirituellen Werten wie Liebe zu Gott, zu Gerechtigkeit und zu den Mitmenschen. Die menschliche Weiterentwicklung soll daher auch auf beiden Existenzebenen verlaufen. Die Nichtbeachtung der materiellen Neigungen bedeutet eine Nichtbeachtung der einen Hälfte seines Wesens und die Nichtbeachtung seiner spirituellen Neigungen entwürdigt ihn und nimmt ihm seine Menschlichkeit. Deshalb ist eine Wirtschaft nur dann optimal, wenn sie sowohl für das materielle Wohl als auch für die geistige und spirituelle Höherentwicklung des Menschen sorgt. Es ist einer der Vorzüge der islamischen Wirtschaft, dass beiden Existenzebenen des Menschen der materiellen und der immateriellen Wert beigemessen wird. Im Koran wird die spirituelle Seite des Menschen als besonders wertvoll hervorgehoben. Der Mensch ist Gottes Stellvertreter auf Erden und seine Urseele ist rein. Er besitzt besondere Erhabenheit, aber bei Missachtung seiner spirituellen Seiten verliert er seine hohe Position und verfällt den materiellen Freuden. Dabei eignet er sich schlechte Eigenschaften an und wird zu einem Menschen, der nur an seinen materiellen Vorteil denkt, geizig wird, überstürzt handelt und nicht mehr sein wahres Wohl erkennt. Er häuft Vermögen an und steuert nicht mehr zum allgemeinen Wohl bei. Er hält sein Vermögen für das Ergebnis seiner Intelligenz und seines Eifers und wird hochmütig gegenüber Gott, welcher der wahre Spender allen Segens ist. Aus der Sicht des Islam verhält sich jener Mensch in wirtschaftlichen Fragen richtig, der die Interessen der anderen beachtet und sogar deren Interesse, wenn nötig, über das eigene stellt. Dieser Mensch hat gut nachgedacht und fasst auch das Jenseits ins Auge. Er setzt sein Vermögen auf dem Wege Gottes ein und hängt sein Herz nicht an seinen Besitz. Diesen Besitz erwirbt er auf rechtmäßige Weise und setzt ihn so ein, dass Gott mit ihm zufrieden ist. Wirtschaftliche Engpässe erträgt er geduldig, und wenn es ihm gut geht, wird er nicht eigenwillig und hochmütig. Seinen Besitz betrachtet er als Segen und Huld Gottes und ist davon überzeugt, dass Gott damit seine Dankbarkeit auf die Probe stellen will. Solche Eigenschaften sind nur dank der Lehre der islamischen Ethik möglich, und diese erzieht die Menschen und lenkt sie in Richtung der Vollkommenheit. Dies ist das Hauptziel der islamischen Wirtschaft. Die Wirtschaftslehre aufgrund der islamischen Überzeugungen weist daher der Moral automatisch einen festen Platz bei den wirtschaftlichen Tätigkeiten zu.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Burası Tahran, İran-İslam Cumhuriyeti.